Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wie ich nach der letzten Predigt hier gesagt habe, schließe ich heute an diese Predigt an. Der Anfang ist nochmal identisch, aber dann geht es mit den anderen Worten am Kreuz weiter für die, die jetzt denken, es geht jetzt direkt weiter. Aber es sind auch noch einige da, die waren letztes Mal nicht da, damit sie wenigstens in diese Predigtreihe reinfinden. Anfang des Monats fuhr ich mit dem Auto die A66 Richtung Frankfurt. Man kommt an Neuhof vorbei und an dem großen Kaliberg auf der rechten Seite, auch Monte Cali genannt. Ein riesiger Berg, wie man am Tag sehen kann. Und auf dem Berg, wenn man genau hinguckt, steht ein Kreuz. Am Tag muss man genau hingucken, bei Nacht nicht. Denn wenn es dunkel ist, ist dieses Kreuz beleuchtet. Nicht von außen mit einem Scheinwerfer, sondern von innen. Er strahlt weit aus und ist von der Autobahn wunderbar zu sehen. Jemand, der die letzte Predigt gehört hatte, schrieb mir, ich habe das Kreuz auch im Dunkeln im Zug gesehen. Das Kreuz leuchtet in der Dunkelheit. Was für ein schönes Bild. Das Kreuz als das zentrale Symbol unseres christlichen Glaubens leuchtet weit ins Land hinein. Das Kreuz ist eben nicht nur dunkel und schwarz, ist nicht nur Zeichen des Sterbens, des Leidens und des Todes. Nein, das Kreuz ist auch Licht, Zeichen des Lichts, der Helligkeit. Und vielleicht leuchtet es gerade in der Dunkelheit, gerade in den finsteren Tälern unseres Lebens, gerade da in besonderer Weise. Hier ist Leben, Licht, Vergebung, Versöhnung. Alles Begriffe, die wunderbar sind, die uns gut tun. Hier hat Gott sich in seinem Sohn für uns Menschen zu Tode geliebt. Hier hat Gott sich in seinem Sohn für uns Menschen zu Tode geliebt. In keiner anderen Religion, liebe Gemeinde, tut sich Gott so etwas an. In keiner. In keiner macht er sich so klein, so angreifbar und so verletzlich wie beim Christentum in unserem christlichen Glauben. Deshalb möchte ich auf dieses Kreuz mit seinen vielen Bedeutungen mit insgesamt 3 Predigten schauen. Nicht allgemein, sondern konkret anhand der sogenannten 7 Worte am Kreuz. Nicht jeder wird wissen, was das ist. Die sogenannten 7 Worte sind eigentlich 7 Sätze. 7 Aussagen, die Jesus am Kreuz hängt, gesprochen, besser hinausgeschrien oder geseufzt hat. Große Reden kann man am Kreuz hängt nicht halten. Alles tut weh. Alles zerreißt einem und der Schmerz und das Leiden werden immer größer. Wer da hängend noch was sagen will, kann es nur kurz und prägnant tun, mit einem Atemzug, mit einem Ausatmen. Wir haben die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Alle 4 erzählen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Schwerpunkten das Leben Jesu. Und dazu gehört bei allen 4 auch die Erzählung der Kreuzigung. Doch keiner erzählt sie so wie der andere. Jeder hat andere Worte, findet andere Sätze von Jesus überliefert, die er gesagt, ausgerufen und hinausgeschrien hat. Bei Matthäus und Markus sind es nur je ein Satz. Beide haben denselben. Bei Lukas sind es 3 Sätze Jesu am Kreuz und bei Johannes nochmal 3 Sätze. Die 7 sind die folgenden. Erstens, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zweitens, Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Drittens, Frau, siehe, das ist dein Sohn, Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Viertens, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fünftens, mich dürstet. Sechstens, es ist vollbracht. Und siebtens und letztens, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Vor zwei Wochen habe ich hier über die ersten beiden Sätze zu Ihnen gesprochen. Es ging zum einen um Vergebung und Versöhnung mit all denen in meinem Leben, die nicht wussten, was sie taten. Und um Vergebung für uns, die oft auch nicht wissen, was sie tun. Beim zweiten Satz ging es darum, dass es nie zu spät ist, zu bereuen, wie bei dem einen Verbrecher am Kreuz. Sogar auf dem Sterbebett kann ich mein Leben noch in Ordnung bringen und das Paradies erleben. Heute möchte ich mit Ihnen zusammen die Sätze 3, 4 und 5 anschauen. Am kommenden Freitag, dem Karfreitag, geht es dann um die Sätze 6 und 7. Heute also: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Viertens, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und fünftens, mich dürstet. Zum dritten Satz. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Gehen Sie in die Situation unter dem Kreuz rein. Da stehen viele Menschen. Die drei Kreuze auf dem Hügel Golgatha stehen nicht einsam in der Landschaft herum. Unter ihnen ist einiges los. Das sind römische Soldaten, das sind viele neugierige Gaffer, würden wir heute vielleicht sagen. Menschen auch, die sich am Unglück anderer erfreuen. Es sind aber auch Menschen da, die Jesus nahe standen, die ihn schon lange kennen und die ihm teilweise nachgefolgt sind. Dazu gehören auch etliche Frauen und der Jünger Johannes. Unter diesen Frauen ist auch Jesu Mutter. Die Mutter steht also am Kreuz, an dem ihr Sohn hängt. Sie sieht ihn mit Anfang 30 sterben wie einen Verbrecher. Was geht in dieser Frau vor sich? Das ist doch das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann, wenn sie ihr geliebtes Kind sterben sieht. Das ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. Seine Mutter muss zuschauen und kann nichts machen. Jesus hängt am Kreuz quasi in den letzten Zügen. Doch Maria und die anderen haben den Mut zu bleiben, das auszuhalten und sich dieser Qual zu stellen. Und sie tun einfach noch das, was sie tun können, nämlich da sein, nahe sein, Nähe schenken. Maria läuft nicht weg, sondern sie stellt sich dem Schmerz und kann trotzdem ihren Sohn loslassen. Sie weiß, dass ihr Sohn der Sohn Gottes ist und eigentlich jetzt alle Möglichkeiten hätte, diesem schrecklichen Schicksal zu entgehen. Und Jesus am Kreuz hängt, weiß, es ist meine Berufung, diesen Weg zu gehen. Das Gute hier ist, die Mutter hält ihren Sohn nicht davon ab, seinen Weg zu gehen. Sie setzt ihn nicht unter Druck mit diesen schweren Sätzen: Wie kannst du deiner Mutter so etwas antun? Von Maria können wir eines lernen, dass es im Leben nämlich manchmal um mehr und um Größeres geht als um mein persönliches Glück. Damit große Dinge passieren können, muss ich bisweilen einen Schritt zurücktreten und Opfer bringen. Es geht nicht immer nur um mich, sondern oftmals um viel mehr. Von Maria kann ich lernen, mich vom anderen emotional nicht zurückzuziehen, sondern dabei zu bleiben. Manchmal versuche ich ja, den Schmerz des Loslassens unter die Füße zu bekommen, indem ich mich einfach zurückziehe. Na gut, wenn du halt nicht willst, dann bitteschön, dann gehe ich halt. Nein, Maria hat die Balance zwischen Loslassen und Nähe. Sie wird nicht hart oder bitter und schottet sich auch nicht ab. Sie liebt weiter und bleibt dabei. Und Jesus? Er hängt da und sieht den Schmerz seiner Mutter. Die hat eh schon die ganze Zeit gelitten. Wie oft hat ihr Sohn seine Berufung ihr, der Mutter, vorgezogen? Was hat sie sich manchmal anhören müssen von ihm? Dann sieht Jesus seinen besten Freund, den sogenannten Lieblingsjünger mit Namen Johannes, da stehen. Und dann sagt er zu den beiden: Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Auf Deutsch: seid füreinander da. Liebe Gemeinde, Familie ist mehr als nur Genetik. Das sei allen gesagt, die mit ihrer Familie Schwierigkeiten und Probleme haben, die sich fragen, warum es ausgerechnet bei ihnen mit der Familie so schlecht läuft und vermeintlich bei den anderen immer so gut, bei denen es Familientreffen und Zusammenkünfte und Sonstiges immer gibt. Liebe Gemeinde, Familie ist mehr als Genetik. Genau das wird hier deutlich. Und das ist auch das Geheimnis der christlichen Gemeinde. Und deshalb sagen wir in christlichen Kirchen oft auch, liebe Brüder und Schwestern, weil wir genau das merken: Familie ist mehr als nur Genetik. Jesus sorgt sich selbst im Moment größter Qual um seine Mutter. Sie soll wissen, dass sie für Jesus in ihrer Rolle als Mutter immer wichtig war, auch wenn er sie immer mal zurückstieß. Und Jesus sieht auch, das Leben meiner Mutter wird weitergehen. Ein Leben nach meiner Kreuzigung. Auch dieses Leben muss gelebt werden. Dafür fühlt er sich als Sohn verantwortlich. Und das muss er noch regeln. Und wer könnte das in Zukunft besser tun als sein bester Freund mit Namen Johannes? Jesus stellt seine Mutter den Johannes an die Seite und dem Johannes seine Mutter. Liebe Gemeinde, Jesus, es ist nicht egal, wie es uns in bestimmten Situationen ergeht. Sei es in Situationen der Trennung, der Scheidung, des Abschieds, der Krankheit, des Verlusts, der Diffamierung oder der Verleumdung. Er stellt uns Menschen an die Seite, die sich kümmern, die einfach vielleicht nur da sind. Im Anschluss an diese Stelle heißt es: von da an nahm der Jünger Johannes Maria zu sich in sein Haus. Maria blieb also nicht alleine. Das Leben für sie ging weiter. Vierter Satz am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Satz kennen viele. Und diesen Satz haben vielleicht viele von uns schon mal gedacht. Gott, hast du mich auch verlassen? Warum hast du mich verlassen? Siehst du eigentlich, wie es mir geht? Jesus zitiert mit diesem Satz den Psalm 22. Dort kommt dieser Satz vor. Er hat ihn wahrscheinlich auswendig gelernt, als er Konfirmand war, und sagt ihn jetzt hängend am Kreuz. Ein guter Satz. Gott, wo bist du? Warum hilfst du mir nicht? Gibt es dich überhaupt? Liebe Gemeinde, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, in denen man diesen Satz denken oder laut sagen kann. Warum geschieht mir das gerade? Warum geschieht anderen auf der Welt so viel Leid? Gott, wo bist du eigentlich? Bei einigen führt diese Frage dazu, dass sie den Glauben verlieren und aufgeben. Aber schauen wir hier mal genau hin, wie diese Frage gestellt wird. Sie wird nicht gestellt als eine Frage über Gott: warum lässt Gott das zu? Sondern es ist eine Frage, in der Gott, der Vater, angesprochen wird. Es ist ein Reden, ein Sprechen mit Gott. Jesus, der also so verzweifelt am Kreuz hängt, hält an seiner Beziehung und Verbindung zu Gott fest. Er spricht Gott als ein Gegenüber an. Es ist der Gott, der scheinbar jetzt nicht da ist, weggegangen, verborgen, schweigend, tatenlos. Aber er ist weiter da, irgendwie als ein Gegenüber. Die letzten Worte sind keine Resignation und keine Absage an den Glauben. Sie sind ein Gebet, ein Flehen, ein Festhalten an diesem Gegenüber trotz allem. Hier höre ich den Psalm 73, wo es heißt, dennoch bleibe ich fest an dir. Die Erfahrung von Leiden und Sterben, liebe Gemeinde, gehört zu unserem Leben dazu. Das will niemand. Wir wollen das gute, schöne und harmonische Leben haben. Wir hoffen auf Gott, dass er uns das schenkt, dass er uns hilft und rettet, damit wir froh, lebendig und dankbar unseren Weg gehen können. Aber trotz aller Wünsche und trotz aller Gebete kann auch die Rettung ausbleiben, das Leben zu Ende gehen, Beziehungen zerbrechen und Kriege geführt werden. Manchmal kommen wir auch in die Situation von Jesus, in der wir wissen, es gibt jetzt nichts mehr zu sagen und zu tun. Und dann gibt es nur noch diese Worte: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit Jesus dürfen wir auch in den schwersten Momenten unseres Lebens unsere ganze Aufmerksamkeit auf Gott richten, uns ihm hinwenden und uns betend in Gott hinein loslassen. Ob neues Leben möglich ist, liegt nur in seiner Hand. Fünfter Satz: Mich dürstet. Aus nur zwei Worten besteht dieser fünfte Satz. Eigentlich kann man den übersehen oder übergehen. Die meisten kennen den nicht. Der andere ist eher so bekannt, aber mich dürstet. Es ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis, was hier ausgesprochen wird und signalisiert, ich habe Durst. Jesus war also ein Mensch wie du und ich, weshalb er dieselben Bedürfnisse hatte, wie wir sie bis heute auch haben. Und Durst, liebe Gemeinde, das kennen viele, ist was richtig Schlimmes. Wer beim Laufen unterwegs merkt, dass er zu wenig getrunken hat, bekommt ein Problem. Der kann bald nicht mehr. Ohne Wasser sterben wir in kürzester Zeit. Und wenn es richtig heiß draußen ist, merken wir auf einmal, wie wunderbar Wasser schmeckt. Das ist unglaublich. Wir können lange Zeiten ohne Essen aushalten. Wir können lange fasten, aber ohne Trinken schaffen wir das nicht. Das Wasser sorgt dafür, dass wir nicht austrocknen und sterben. Ich denke aber, dass diese beiden Worte, mich dürstet, noch weit darüber hinausgehen als nur das menschliche Bedürfnis nach Wasser. Wir brauchen Wasser nämlich nicht nur zur Stillung der körperlichen Bedürfnisse, sondern auch für all die anderen Dürste, die wir im Leben haben. Den Durst nach Erfüllung, den Durst nach Glück, den Durst danach, wie heißt es in dem Lied so schön, one moment in time. Einmal einen Moment haben, der mich unvergesslich macht, unsterblich macht, wo ich mal den Unterschied mache. Den Durst danach, den richtigen und nicht den falschen Menschen an meiner Seite zu haben. Den Durst danach, einen Sinn im Leben zu empfinden. Den Durst, glücklich zu sein. Und gleichzeitig merken wir, diese Dürste werden alle, manche vielleicht, aber keinesfalls alle gestillt im Leben. Es bleibt so vieles offen, unerfüllt an Träumen, Hoffnungen und Wünschen. Schauen Sie mal in Ihr Leben zurück. Wie war das? Was haben Sie sich alles mal gewünscht? Natürlich hat sich jeder tolle Eltern gewünscht, die alles richtig machen. Natürlich hat sich jeder einen Beruf gewünscht, der einem Spaß macht. Hat sich eine Ehe gewünscht, die lebenslang hält und nicht nach 25 Jahren endet. Hat sich Kinder gewünscht oder wünscht sich Kinder, die gut laufen, zu denen man einen guten Kontakt auch im Alter hat, wenn sie aus dem Haus sind, hat sich Geschwister gewünscht, mit denen man sich versteht. Wenn ich da so in mein Leben hineinschaue, merke ich, dass da vieles nicht in Erfüllung gegangen ist. Der Durst und die Sehnsucht bleiben. Diese Fragen werden auch in der Bibel behandelt. Da steht im Psalm 63 der schöne Satz: Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Das kann man wirklich fühlen und spüren. Das ist mehr als nur Durst nach normalem Wasser. Es ist Lebensdurst nach dem Motto: Es könnte doch so schön sein. Es könnte so einfach sein. Was macht dieser Beter? Er betet. Er kommt zu Jesus. Er kommt zu Gott mit all diesen unerfüllten Träumen, zerplatzten Hoffnungen, Wünschen und Plänen, die sich in Luft aufgelöst haben. Wie groß ist die Kluft, der Riss, der Unterschied zwischen Hoffnung und Wirklichkeit? Bringen Sie diesen Riss, den Sie vielleicht auch in Ihrem Leben sehen, ans Kreuz, diese Differenz, die ganzen Enttäuschungen und alles, was sich mal in Luft aufgelöst hat. Und auch den Durst, den Sie jetzt noch verspüren. Seien Sie gewiss, Sie sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Einmal kommt eine Frau zu Jesus, damit komme ich zum Schluss. Und zu der Frau sagt Jesus im Neuen Testament: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Heißt auf Deutsch, es gibt eine Verbindung zu Jesus, eine Verbindung mit der ewigen Quelle. Und damit stimmt der Satz, den mal jemand gesagt hat: Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Klingt erstmal so, ja. Aber so einfach ist es auch nicht. Der ist leichter gesagt als gelebt. Wie kann mein Leben erfüllt sein, wenn so vieles eben nicht in Erfüllung gegangen ist, wenn so viele Träume zerplatzt sind? Das, glaube ich, geht nur in der Verbindung mit Jesus Christus, indem ich immer wieder zu ihm komme und ihm all das hinlege, was diese Differenz zwischen Hoffnung und Wirklichkeit ist. Das mit Jesus ist nichts Einmaliges, was dann für immer gilt. Das ist wie beim normalen Trinken auch. Nur eine Tasse Kaffee am Morgen, damit kommen Sie auch nicht über den Tag. Ich muss immer und wieder trinken. Meistens trinken wir ja eh alle viel zu wenig. Aber genauso ist es mit dem, ich nenne es jetzt mal ein bisschen plakativ, Durstlöscher Jesus auch. Ich brauche immer und immer wieder seine Gegenwart, sein Wasser, im Gottesdienst, im Gebet, in den Liedern, im Segen. Ich lade Sie ein, beides zu machen. An jedem Tag ausreichend Wasser oder was auch immer zu trinken und gleichzeitig ausreichend geistliche Nahrung zu sich zu nehmen. Das ist der Schlüssel, um mit dem Durst umzugehen, so wie es bei Jesus selbst war. Ich muss nicht alles verstehen in meinem Leben, aber ich darf glauben, dass es bei Jesus das gibt, was ich suche, nämlich satt werden an Leib und Seele. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.